Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Programmierbar AI News. Mittlerweile schon die Folge 3 und neben mir, dem Fabi, ist wie immer dabei der liebe Philipp. Hi Philipp.
Hallo.
Wir haben jetzt, wie die letzten Male auch, 4 Themen für euch dabei, rund um die Umfeld der AI. Und zwar hat Mosaic ein neues Modell rausgebracht, MPT, und wurde auch gleichzeitig aufgekauft, wozu wir uns gleich mal drüber unterhalten. Salesforce hat ebenfalls ein neues Modell rausgebracht, XGen. Wir unterhalten uns über Inflection AI und was die für ein Large Language Model rausgebracht haben, beziehungsweise über das Funding, die sie erhalten haben. Und es gibt wohl ein paar Daten zu GPT-4. Bisher war ja ein großes Geheimnis darum, wie groß dieses Modell eigentlich ist. Und vielleicht gibt es jetzt etwas Genaueres dazu. Philipp, lass uns mal einsteigen mit Mosaic und dem Modell, was sie rausgebracht haben. Was gibt es da Neues?
Genau, also Mosaic hat vor ein paar Monaten schon ihre MPT Model Family vorgestellt, welches einfach ein Decoder-Modell ist, ähnlich wie ChatGPT, GPT-4 und alle anderen, sage ich mal, LLMs aktuell. Und damals haben sie einen 7 Milliarden Checkpoint released und seitdem haben sie ein größeres Modell trainiert, welches jetzt 30 Milliarden Parameter hat. Das hat dann somit die Parameteranzahl von dem zweitgrößten Llama-Modell. Also es gibt auch ein Llama-Modell mit 30 Milliarden Parameter. Das ist sozusagen die Idee dahinter gewesen von MPT 30b. Das Modell ist released unter Apache 2.0, heißt, man kann es für kommerzielle Zwecke nutzen. Es wurde ebenfalls wie die Llama-Modelle und auch MPT 7b auf 1 Milliarde Token trainiert. Und was sehr interessant ist, es ist das erste oder der erste Model-Release, den wir sehen, welcher teilweise auf den neuen NVIDIA H100 trainiert wurde. Also NVIDIA hat ja letztes Jahr den Nachfolger zu A100 GPUs vorgestellt, welche H100 genannt werden. Und das ist das erste LLM, was wir sehen, was wirklich released wurde und teilweise auf den neuen GPUs trainiert wurde. Von technischer Seite aus, was vielleicht eventuell interessant ist, sie nutzen Alibi-Embeddings, welches es ermöglicht hat, Mosaic das Modell nach dem Pre-Training auf einer größeren Sequence-Länge fein zu tunen. Das heißt, das Modell wurde am Anfang auf, 2000 Tokens trainiert auf den 1 Trillion oder Milliarden Token sozusagen. Und wurde dann nachschließend auf einem Kontext von 8000 Tokens, also 4-mal so groß, weiter trainiert. Und da sie sozusagen Alibi-Embeddings genutzt haben, war das möglich, die Sequence-Länge von 2000 auf 8000 Token zu erweitern. Und somit hat man halt jetzt einen Input von 8000 Token und nicht 2000 Token, welches zum Beispiel Llama hat nur eine Sequence-Länge von 2000 Token oder Falcon hat auch nur eine Sequence-Länge von 2000 Token. Das ist sehr, sehr cool. Modelle natürlich available on Hugging Face. Neben dem pre-trained Modell hat Mosaic noch ein Instruction und ein Chat-Modell released, welches man auch direkt testen kann. Aber das Chat-Modell kann man nicht für kommerzielle Zwecke nutzen, da es halt wieder auf OpenAI, GPT, Synthetic generierten Daten trainiert wurde. Genau, und ich glaube, nur 1 oder 2 Tage später kam eine sehr interessante Nachricht anhand von 2 Blogposts, dass Mosaic sich Databricks anschließt oder eher gesagt, Databricks hat Mosaic gekauft für eine stolze Summe von 1,3 Milliarden US-Dollars oder 1,3 Billion.
Das ist eine Größe, glaube ich, an Geld, die sich noch durchzieht durch diesen Podcast, 1,3 Milliarden, wenn wir später doch mal in einem anderen Kontext.
Ja, was vielleicht ganz interessant ist, Mosaic wurde 2021 gegründet, also ist gerade mal 2 Jahre alt und hatte oder hat nur 62 Mitarbeiter. Das heißt, das durchschnittliche Geld, in welcher Form auch immer das von Databricks zu Mosaic übergetragen wurde, bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich pro Mitarbeiter, was dann, ich sag mal, ein ganz, ganz interessanter Return of Invest war für alle, die bei Mosaic angefangen haben oder gearbeitet haben. Und es kommt auch ein bisschen unerwartet, beziehungsweise es ist die erste Acquisition von einem Startup im Open-Source-Bereich in der Höhe.
Und weißt du, ist eigentlich Mosaic, ist es ein, also wo die sitzen? Sitzen die im Valley oder sind die, sind die verteilt?
Also der Großteil sitzt in San Francisco.
Okay. Ja, 1,3 Milliarden ist auf jeden Fall eine stolze Summe. Und ja, wie du sagst, also weiß man denn, ob alle der Mitarbeiter beteiligt waren im Unternehmen oder?
Also normalerweise ist es typisch, dass wenn du bei einem Startup anfängst, was in, das sage ich mal, Early Stage ist, dass du Stock Options oder, sage ich mal, irgendwelche Anteile bekommst. Und da Mosaic Teil von Databricks jetzt wurde, wurden diese Stock Options höchstwahrscheinlich entweder umgewandelt zu Databricks Stock Options oder auch entgeltisiert. Aber bei den 1,3 Milliarden ist wahrscheinlich das wenigste Geld, was von A nach B geflossen ist, wirklich Cash, sondern Unternehmensanteile oder irgendwelche Shares, sage ich mal so.
Ja, auf jeden Fall interessant, direkt mit dem Release des Modells dann acquired worden. Und 2 Jahre ist auf jeden Fall auch keine lange Zeit. Ich fand immer interessant, was du gerade gesagt hast bei dem Modell, dass es auf 2000 Tokens trainiert wurde und dann später jetzt nach dem Feintuning nochmal jetzt mit 8000 Tokens funktioniert. Ist es denn grundsätzlich so, dass so wie ich die Modelle trainiere, am Ende auch entscheidend ist, mit wie vielen Token ich es benutzen kann?
Jein. Also
in dem Fall ja schon mal nicht, aber ist es was sonst?
Genau, also ja, man hat so, also nicht jedes Transformer-Modell ist dasselbe. Ich meine, alle haben irgendwie den Attention-Mechanismus als Teil ihrer Architektur, aber sozusagen der erste Layer ist ein Embedding-Layer normalerweise. Und der normale Embedding-Layer oder auch was wir kennen von Bird hat immer noch ein Positional Encoding-Layer dazu, welches mehr oder weniger zusätzliche Informationen liefert, an welcher Stelle welches Wort im Satz oder im Text steht, was unglaublich hilfreich ist, weil das Modell, hätte man das nicht, würde es nicht wissen, wie die Sätze, sage ich mal, zusammenhängen oder welches Wort an welcher Stelle steht. Und es gibt verschiedene Arten von Embeddings oder Encodings, die man benutzen kann. Welches, was bei Bird oder Roberta und bei den Encodern genutzt wurde, ganz viel. Das Positional Encoding, welches wirklich nur die Range versteht, auf der es trainiert wurde. Und andere Beispiele sind Alibi, welches, sage ich mal, dieses nicht mehr hardcoded die ID hat, sondern mehr über, ich glaube, Sinuskurven geht, umso kleiner der Wert ist, umso weiter weg bist du. Und dann gibt es auch noch Rotary-Embeddings, welche so ähnlich funktionieren wie Alibi, welche ich auch extenden kann. Das ist das auch, was wir in den letzten 2 Wochen ein bisschen gesehen haben, dass da aktuell sehr viel Forschung passiert, wie man die Kontextlänge von Modellen nachträglich noch erweitern kann. Mhm. Und eine Methode oder was halt Mosaic schon eh und je, glaube ich, genutzt hat, war Alibi, weil ich das einfach trainieren kann und dann nachträglich sozusagen vergrößern kann.
Okay, interessant. Ja, cool. Ich glaube, in dem Anschluss passt es eigentlich mal, sich ein bisschen über Inflection zu unterhalten, weil da, glaube ich, viele Punkte, die du gerade angesprochen hast, zumindest Schnittmengen gibt. Und zwar Inflection AI ist jetzt ein Unternehmen, was es seit einem Jahr gibt, die vor einem Monat Pi AI rausgebracht haben. Inflection AI hat so ein bisschen die Vision, den persönlichen AI-Assistenten zu bauen. Und genau, und gegründet von drei Leuten, von Süleyman, der vorher, ich glaube, DeepMind mitgegründet hat, was dann später aufgekauft wurde. Und genau, jetzt mittlerweile die zweite Funding-Runde gemacht haben. Und da haben wir jetzt nämlich wieder das Gleiche, wie wir es gerade vorhin gesagt haben. Sie haben 1,3 Milliarden eingesammelt. Das letzte Funding, was sie, glaube ich, hatten, war im Januar mit 225 Millionen, wo auch schon große Namen investiert haben. Witzigerweise auch Will.i.am, der Rapper, aber auch schon damals Bill Gates und Microsoft. Und jetzt haben sie 1,3 Milliarden eingesammelt von hauptsächlich von den Corporates von Microsoft und Nvidia, haben aber auch wieder 3 große Privatinvestoren, Reid Hoffman, Co-Founder von LinkedIn, der auch selbst Gründungsmitglied von Inflection AI ist, aber auch Bill Gates und Eric Schmidt, der früher mal CEO von Google gewesen ist. Also auch hier eine stolze Summe. Ich weiß es nicht, korrigiere mich gerne mal, Philipp, aber ich habe noch von keinem größeren Funding gehört als jetzt von Inflection AI im gesamten AI-Umfeld. Und da auf jeden Fall auch interessant, dass sie, also ein Großteil, sie haben jetzt keine besonderen Details dazu gegeben, in welcher Form dieses Funding stattgefunden hat, aber ein Großteil auf jeden Fall auch in Dollar, sodass sie auf jeden Fall viel monetäre Mittel haben, um jetzt große Language Model zu trainieren, beziehungsweise sich ein großes AI-Cluster überhaupt aufzubauen, um die Modelle zu trainieren. Sie haben jetzt nämlich gerade ihr LLM rausgebracht, Inflection One, das erste, auf dem auch Pi AI basiert. Und das haben sie jetzt schon auf mehreren tausend, haben wir vor, hast du gerade vorhin auch schon gemeint, Nvidia H100 Grafikkarten trainiert, und mit diesem neuen Funding von 1,3 Milliarden, wo jetzt auch Nvidia mit drinsteckt, bauen sie, ich würde sagen, aktuell das größte AI-Cluster auf, das es so gibt, mit 22.000 GPUs von Nvidia H100, auch hier wieder. Und auf jeden Fall sehr interessant. Also ihre eigenen Benchmarks, die sie in ihrem Paper veröffentlicht haben zu Inflection AI, vergleichen sie sich mit allen in derselben Compute-Klasse, wobei sie gesagt hat, Compute-Klasse bedeutet alle, die eine bestimmte Flop-Menge, ich glaube, das Maximale, was sie drin haben, war Googles PaLM 540B, also 540 Milliarden Parameter Modell. Also mit dem vergleichen sie sich, und da outperformen sie eigentlich jedes der Modelle in den verschiedenen bekannten Tests wie MMLU, als auch da, was sie besonders hervorheben, weil sie da besonders gut sind, ist Trivia QA, und sagen, dass eigentlich sozusagen von der Performance her nur noch besser dann wäre PaLM 2 oder auch GPT-4, wobei sie sagen, dass sie da nicht in derselben Compute-Klasse sind, aber wohl auch vorhaben, in der nahen Zukunft ein Modell in der ähnlichen Compute-Klasse zu releasen. Ich meine, wenn sie dann das Cluster haben und mit dem Investment, wäre es ja auch strange, wenn nicht. Wobei, wir werden uns bestimmt auch gleich noch drüber unterhalten, was jetzt eigentlich genau die Compute-Klasse von GPT-4 ist, nach den letzten Informationen, die es dazu gibt.
Genau, ich glaube, was halt interessant ist oder wo man auch ein bisschen vorsichtig sein sollte, ist, sie reden ja jetzt von 1,5 Milliarden US-Dollar, aber im selben Zug erwähnen sie ja den Cluster. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass sie sozusagen jetzt auf ihrem Konto 1,5 Milliarden haben, sondern es kann auch sein, dass es sozusagen so direkt ein Trade-off war mit Compute, dass sie halt mehr oder weniger diese Credits oder diese GPUs bekommen und die dann vielleicht schon 70% des ganzen Fundings ausmachen und nie wirklich Cash von A nach B geht. Ich meine, so wie es sich liest, ist Nvidia sehr stark vertreten in der Investitionsrunde, und ich meine, das Geld fließt von der einen Tasche in die andere Tasche, wenn Nvidia da irgendwie 700 Millionen oder sowas bereitstellt und dann sie davon 22.000 GPUs kaufen, dann ist das so linke Tasche, rechte Tasche mehr oder weniger.
Ja, definitiv. Also ich meine, sie haben ja deswegen auch nicht genau gesagt, was das jetzt bedeutet. Es hieß nur ein Großteil in Dollar, was auch immer das jetzt irgendwie bedeutet, ob das jetzt heißt 70-30 oder ob die 30%, die du gerade aufgemacht hast, überhaupt dann in Dollar sind oder noch weniger.
Was noch ganz interessant ist, also man kann Pi testen. Man kann einfach auf pi.ai/talk gehen und dann kann man anfangen, mit dem zu schreiben. Ich habe es mal getestet und ich habe, sage ich mal, immer so ein bisschen eine unfaire Frage, die ich immer versuche, Modelle zu fragen, weil es ist immer schwierig, okay, was ist eine Zahl und was ist keine Zahl? Und ich habe gefragt, what is a number ending with an E? Und für uns ist es eigentlich ganz logisch, one endet ja auch mit einer E, aber ganz, ganz oft wissen, oder es ist schwierig für Modelle zu verstehen, dass die Ziffer 1 auch gleich der Zahl 1 ist. Und Pi hat dann geantwortet, you mean a number ending with an E? That's an interesting question. There are no numbers in the usual sense that end with an E, but there are mathematical constants that do end with an E. And then I asked, okay, what about 1? You are funny. 1 doesn't end with an E.
Hast du Beispiele von anderen LLMs, wie die darauf antworten?
Ja, ich habe auch schon, also ich habe Llama getestet und ChatGPT, und alle tun sich so ein bisschen schwierig. Was man dann noch machen kann, oder was ich auch immer versuche, ist dann sozusagen zu fragen, okay, can you count to 10, but skip all numbers ending with an E? Und das ist auch keine Chance, dass sie das bisher richtig hinbekommen. Da wird einfach 1 mit aufgezählt und ja.
Okay, interessant. Gute Frage. Kommen wir auf jeden Fall. Das ist eine gute Testfrage, die man mal in sein Portfolio mit aufnehmen kann.
Ja, aber es ist definitiv interessant, und was man merkt, wenn man mit Pi spricht, sag ich mal, es ist sehr, sehr mehr an Umgangssprache orientiert und es verwendet auch echt viele Emojis von dem, was ich bisher sozusagen getestet habe. Und es ist bisher nur Englisch, also.
Ja, ich hab bisher nur die App auch getestet. Ich glaube, es gibt ja sowohl die Webseite als auch eine Pi-App als auch als WhatsApp-Chatbot, glaube ich, den man benutzen kann. Auf jeden Fall interessant. Ich meine, ist halt so ein bisschen die Frage, was hebt jetzt Inflection AI so besonders hervor? Und das ist ja schon so, also ich glaube, die Inflection One wird ja jetzt als API zur Verfügung gestellt, aber ihr absolutes Ziel ist ja wirklich, diesen Personal Assistant zu bauen und End-User-Produkte zu bauen. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen ein Unterschied von manch anderen Ausrichtungen den AI-Companies, über die wir uns bisher so unterhalten haben. Und auch irgendwie interessant, dass sie sich ja als Public Benefit Corporation eingetragen haben. Das ist ja so ein bisschen im Vergleich irgendwie andere amerikanische Unternehmen, die sind, ist irgendwie Patagonia, als auch irgendwie, ich glaube, was war es noch, Ben & Jerry's und sowas, also so ein paar der größeren Unternehmen, wo sie sich ja am Anfang, wie die Besonderheit von Public Benefit Corporation ist ja, dass sie am Anfang sich eigentlich an ein Statement halten müssen, was genau dieser Public Benefit ist und dann sich auch Assessments vom Staat unterziehen müssen, um sozusagen zu beweisen, dass sie diesem Claim sozusagen folgen, und grundsätzlich müssen sie dann immer den Wunsch der Stakeholder oder Benefit der Stakeholder mit diesem Public Benefit abwägen. Und der Public Benefit bei Ihnen ist dann in dem Fall, dass Sie eine AI bauen wollen, die sozusagen zukünftigen Generationen als auch jetzigen Generationen Gutes tut und sozusagen immer den, im Endeffekt eine Unterstützung für den Nutzer ist und eben keinen negativen Bias irgendwie hat. Ist so ein bisschen ihr Claim. Da bin ich mal gespannt, inwiefern sie das wirklich tun, beziehungsweise inwiefern sie mal accountable dafür halten kann, wenn sie es mal nicht schaffen.
Ich glaube, was noch ganz interessant ist für die Zuhörer, ist, Pi hat keinen Coding-Support. Also ich kann es nicht fragen, wie ich irgendwie in JavaScript einen Array filter. Was dann doch schon ganz interessant ist, weil ich meine, wie viele nutzen ChatGPT, um besser zu coden oder um effizienter zu coden oder halt einfach diesen Boilerplate zu vermeiden.
Ja, definitiv interessant. Man hat direkt so ein bisschen die Vibes von dem Film Her. So, das ist so ein bisschen das, mit dem man es direkt vergleicht.
Ich glaube, was noch ein Startup, das in dieselbe Richtung geht, ist Character AI, welches wirklich auch mehr oder weniger Personal Assistance baut, aber anhand von Public Figures. Also, da kann ich zum Beispiel mit Elon Musk chatten, wenn ich möchte. Und da ist der Fokus mehr Entertainment und Unterhaltung, als irgendwie meine Produktivität zu steigern. Also der Gedanke hinter Character AI und vielleicht auch hinter Pi ist, okay, anstelle von, dass ich irgendwie am Abend YouTube schaue oder auf Instagram durch Reels scroll, schreibe ich halt mit irgendwie Elon Musk oder mit Super Mario oder irgendwie sowas. Also ist echt sehr interessant.
Ja. Und Pi geht ja dann eher noch so ein bisschen Richtung sowas wie, also soll Tag organisieren helfen, aber generell auch Zukunftspläne. Also dass man sozusagen eigentlich alles mit Pi bespricht und Pi sozusagen ja der Assistent wird, mit dem man auch, keine Ahnung, hier Beispiel having a slow day und irgendwie willst du einfach nur ein bisschen entertained werden, aber auch time to make a change. Also du bist irgendwie unsicher, was sind meine nächsten Steps, so im Kleinen als auch im Großen. Und da soll Pi einem dann helfen. Bin ich mal gespannt, ob diese Vorstellung Wirklichkeit wird. Also meine ersten Versuche so ein bisschen mit Pi waren dann eher, wollte sich viel über die Arbeit unterhalten, ob das jetzt nicht so Lust hatte, mich mit Pi drüber zu unterhalten. Schwierig vom Arbeitszimmer weg.
Weißt du, ob sie die Daten speichern?
Das war ehrlich gesagt einer der ersten Gedanken, die ich auch hatte, als ich dann, weil direkt so die Frage war, okay, was ist dein Job, was machst du, was tust du denn da eigentlich so einen lieben langen Tag, wo ich auch dachte, so irgendwie hat sich schon mal direkt weird angefühlt, ohne zu wissen, was sie eigentlich jetzt genau mit diesen Daten tun.
Aber hat man irgendwas, wenn man die App sich runterlädt und installiert, kommt da irgendein Prompt so von wegen, hey, deine Daten werden mit aufgezeichnet, um das Modell zu verbessern?
Nee, es gab keinen Prompt, als ich es installiert habe, nee.
Okay, interessant.
Ja, also man steigt direkt sozusagen in die Unterhaltung ein. Lass uns doch mal uns, weil es im Anschluss, glaube ich, ganz gut passt, über GPT-4 unterhalten und so ein bisschen die Rumors, die hier geleakt wurden die Rumors, die vielleicht bestätigt wurden oder auch nicht, von George Hotz, den wir auch schon in früheren Podcast-Folgen haben. Man kennt ihn als Founder von Coma AI, dem Self-Driving Startup, aber ich glaube eher noch auf seinen Hacking-Zeiten, dass einer der ersten war, der das iPhone gehackt hat, als auch, ich glaube, PlayStation 3 war es damals, was er gehackt hat. Und er hat in einem Podcast darüber gesprochen, wie eigentlich die Architektur bzw. das Modell hinter GPT-4 ist. Irgendwie gab es ja die ganze Zeit die Rumors, wir sind jetzt das ein monolithisches Modell, was über eine Trillion Parameter hat, gab aber auch ein paar andere Thesen, und die These, die George Hotz jetzt sozusagen in den Raum gestellt hat und auch von anderen bestätigt wurde, wie Sumit Chintala, der Co-Founder von PyTorch, aber auch nicht ganz direkt, aber der Microsoft Bing AI Lead Michael Parakin hat es auch, zumindest wenn man es mit den Informationen von George Hotz verbindet, im Grunde genommen bestätigt, aber take it with a grain of salt, sind auch, wie gesagt, keine offiziellen Statements von OpenAI. Aber was George Hotz sagt, ist, GPT-4 ist gar nicht, wie man es denkt, ein singuläres, monolithisches Modell, sondern Es ist ein Mixture aus vielen verschiedenen, beziehungsweise in dem Fall aus 8, die jeweils 220 Milliarden Parameter haben. Man kennt das Modell als das Mixture of Experts Modell. Das heißt, man hat verschiedene Modelle, die alle auf verschiedene oder Experten in verschiedenen Feldern sind, sozusagen 8-mal trainiert wurden und einfach 8 Modelle hat, die dann zusammen mit sozusagen einem orchestrierenden Layer, der dann darüber nochmal bewertet, sozusagen je nach Anfrage, welches Modell stärker bewertet wird oder nicht, dann im Endeffekt das Gesamtmodell ergeben. Das heißt, in Summe haben wir zwar über die 1,6 Trillionen Parameter, aber eben nicht wie erwartet diesen Breakthrough, das eine monolithische Modell, was so viele Parameter hat. Und so ein bisschen unterstützend kann es auch gut sein, dass ist dieses Mixture of Experts ist schon ein bisschen älter, glaube ich, von 2021, auch von Mitarbeitern bei Google entwickelt. Und wer hätte es gedacht, zwei dieser Mitarbeiter sind auch mittlerweile von OpenAI geheiert, schon seit einer ganzen Weile lang, was natürlich auch diese These noch so ein bisschen unterstützt. Aber ja, jetzt so ein bisschen halt die Frage, ist jetzt GPT-4 wirklich der Breakthrough, den man da so rein interpretiert hat? Oder ist es eigentlich nur ein guter Marketing-Trick, den sie da gemacht haben, indem sie einfach nichts darüber erzählt haben? Also man sich jetzt so ein bisschen fragt, so haben sie nichts darüber erzählt, weil wie es eigentlich die Rumors waren, so weil sie sozusagen einfach einen Vorsprung gegenüber den anderen Unternehmen als auch Open Source haben und sozusagen diesen Wettbewerbsvorsprung beibehalten wollten oder einfach eher, weil der Breakthrough gar nicht so groß ist und so mit das Ganze ein bisschen verschleiern konnten. Ich meine, kann man schon jetzt viel drüber diskutieren, du wirst auch eine Meinung dazu haben, aber grundsätzlich, was man auf jeden Fall sagen kann, GPT-4 funktioniert trotzdem in der Bedienung einfach besser als alles andere, was wir bisher so gesehen haben. So, von daher ist es die Frage, ist es denn, auch wenn es jetzt nicht der Breakthrough ist, den man gedacht hat, ist es natürlich trotzdem ein Produkt, was einfach sehr gut funktioniert. Manni, was sagst du, wie verlässlich hältst du denn die Quellen?
Ja, ich finde, also ich meine, George Hott ist ja ein bisschen dafür bekannt, dass er doch immer halt seine Meinung äußert. Das war ja auch derjenige, der kurzzeitig bei Twitter war, um die Suche zu fixen mit dem 10x-Engineer. Ja,
stimmt.
Und also ich bin mir sicher, dass wenn du im Silicon Valley unterwegs bist, dass es schon diese Rumor davor gab. Was er jetzt geteilt hat, ist das, was wir am Anfang wussten, was jetzt ja auch, sage ich mal, 6 Monate wieder her ist. Also es kann sein, dass sich seitdem die Architektur geändert hat, dass sie es, ich weiß nicht, destilliert haben, vergrößert haben, angepasst haben. Das weiß man ja alles nicht. Ich gehe davon aus, dass OpenAI niemals was dazu sagen wird. Also weder bestätigen noch irgendwie verleugnen. Was aber dann halt doch ganz cool zu sehen war, ist, dass halt Leute auch, wie du genannt hast, der Co-Founder von PyTorch kam und gesagt haben, hey, ich habe vielleicht eventuell Ähnliches gehört und es gab noch ein paar mehr. Das heißt, man kann eigentlich dem gewissermaßen ein bisschen mehr vertrauen als alles, was man zuvor auf Social Media gesehen hat, wenn man ein paar Quellen halt doch hat. Was ich ganz interessant finde, also Mixture of Expert-Modelle sind nicht neu. Google hat Switch Transformer heißt das Modell, welches sie trainiert haben, was auch 1 Trillion Parameter hatte. Microsoft hat da ganz viel mit ihrem Turing Set or C Projekt gemacht mit einem Mixture of Expert Modell, was relativ groß ist. Und der Vorteil, den Mixture of Expert Modelle haben, ist, dass sie sozusagen more compute efficient sind als Dense Modelle. Das heißt, wenn man annehmen würde, okay, wir hätten jetzt 1,6 Milliarden Billionen, also 1.6 Trillion Parameter, ich weiß jetzt nicht genau, wie die richtige Umrechnung ist, als Dense-Modell bräuchte ich Memory X und Compute Y und für ein Mixture of Export-Modell bräuchte ich trotzdem Memory X, aber mein Compute ist viel geringer, da ich nur sozusagen in den einen Expertenpfad reingehe und nicht durch das komplette Dense-Modell alle Operationen durchführen muss. Also das ist sozusagen der Vorteil davon. Und das ist auch ein Vorteil gerade beim Trainieren. Das heißt wahrscheinlich, oder es könnte sein, dass sie für ein Mixture of Expert-Modell gegangen sind. In der Größe wäre es eventuell gar nicht möglich gewesen, ein Dense-Modell zu trainieren. Und man sieht auch, dass sozusagen Mixture of Expert-Modelle relativ gut mitskalieren im Sinne von, was sie können. Also wenn man gerade diesen Threshold überkreuzt, wo es sich GPT-4 bewegt, heißt es nicht unbedingt, dass ein Dense-Modell besser gewesen wäre, beziehungsweise wir wissen es halt einfach nicht, weil noch kein Modell in der Größe trainiert wurde. Und was noch ganz interessant ist, ist, dass sie Ich weiß jetzt nicht genau, wie es richtig funktioniert, aber Georg sagt, dass sie nicht nur eine Inference-Request sozusagen machen, 16, sondern ne? 16 und das wieder irgendwie zusammenführen und wie so eine Art Ensemble haben und halt
ja, iterativ hat es für genau. mich, also ich habe es irgendwie so interpretiert, als wäre es wirklich 16 Mal hintereinander, sonst wäre es ja nicht unbedingt iterativ, oder? Was vielleicht auch ein bisschen erklären würde, warum GPT-4 dann auch gerade bei den Requests und sowas eine ganze Ecke länger dauert irgendwie als GPT-3.5 noch.
Ja.
Ja. Aber zumindest, ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es nicht ein Dense-Modell ist, hat auch wiederum die Frage, vorher haben wir irgendwie gesagt, Open Source ist doch noch ziemlich weit weg von dem, was OpenAI da irgendwie geschaffen hat, zusammen mit der Information jetzt, dass es Mixture of Experts-Modell ist und gar nicht das eine große. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist das Ganze aus deiner Sicht jetzt wieder ein bisschen näher zusammengerückt, oder?
Ich weiß nicht. Also es ist schwierig zu sagen, weil A, wissen wir es nicht und B, ich meine, wir wissen, wie GPT-4 evaluiert wurde aktuell und alle, sage ich mal, Open-Source-Modelle sind doch noch ganz schön weit weg auf der, sage ich mal, Generalisierung für was sie können. Ich meine, man sieht immer wieder, dass Open-Source-Modelle für einzelne spezielle Use-Cases ungefähr gleich gut performen, aber GPT-4 ist halt eigentlich nur dieses eine Modell, was halt alles kann. Das heißt, bis wir irgendwie irgendwann ein Open-Source-Modell haben, was ebenbürtig gut ist, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Also auf den... Ja. Sag ich mal, auf der breiten Masse an Aufgaben, die es kann.
Dann bin ich mal gespannt, wann wir unser erstes haben. Also da ist ja dann wiederum die Frage, wie das überhaupt, also ist so oder so, so ein Mixture of Experts Modell ist dann wahrscheinlich eher wirklich eine Form von Produkt. Also man würde mal ein Mixture of Experts Modell ist ja jetzt nichts, was man jetzt so bei euch auf Hugging Face irgendwie so als Open Source Modell releasen würde, oder? Das ist ja dann schon eher so ein Infrastrukturthema oder habe ich da jetzt eine falsche Vorstellung davon, von dem Mixture of Experts Modell könnte ich sowas auch als Model bei euch auf der Plattform releasen und mit euren Inference Endpoints starten. Wahrscheinlich ist da schon ein bisschen mehr komplexere Architektur hinten dran dann, oder?
Nee, nicht unbedingt. Also der Switch Transformer von Google, welches sozusagen das erste große Mixture of Expert Modell war, gibt es auf Hugging Face. Also das kannst du auch ganz normal nutzen. Es ist halt einfach nur, dass du in dem Fall 101 Checkpoints hast, die jeweils 10 Gigabyte groß sind. Das heißt, du hast Terabyte nur an Modeling-Files. Der Vorteil bei den Mixture of Expert-Modellen kommt, wie gesagt, dadurch, dass sie more compute-efficient sind als ein Dense-Modell für dieselbe Größe. Okay, aber ja, man lädt es relativ ähnlich wie ein normales Modell. Klar, wenn man in die Skalierungen kommt, die GPT-4 jetzt groß sein sollte, wird es schon mehr komplexer als, sag ich mal, ein kleines Modell, was auf ein oder zwei GPUs passt. Aber vom Prinzip her, bleibt es ungefähr gleich.
Verstanden. Ja, cool. Dann lass uns doch mit einem Modell das Ganze noch abschließen mit Salesforce und XGen. Was gibt es denn da Neues?
Genau, Salesforce ist auch ins LLM-Game, sage ich mal, in den Textbereich eingestiegen. Also Salesforce hatte zuvor schon CodeGen, welches ein Code-LLM war und haben jetzt XGen released, welches ein 1:1 Replacement für Llama ist. Also sie haben ein neues Modell from scratch trainiert auf der Llama-Architektur von Meta, auch released unter Apache 2.0, ein Kontextlength von 8000 Token, also im Vergleich zu dem offiziellen ersten Llama auch viermal größer, trainiert auf 1,5 Milliarden Tokens. Was ganz interessant ist, dass das Modell auf TPUs trainiert wurde, also nicht auf GPUs wie bisher Llama oder MPT oder andere Modelle. Und ja, genau, ist auch released unter Apache 2.0. Das heißt, alles, was aktuell so im Llama-Umfeld gebaut wurde, Feintuning-Skripte für Llama, können jetzt alle mehr oder weniger mit einem Changed der Variable von Llama auf XGen migriert werden, was sehr, sehr cool ist. Und was man sagen kann, das XGen-Modell ist sehr gut im Coden für seine Größe, weil sie es noch zusätzlich auf dem Stack-Dataset, also auf dem Dataset, welches genutzt wurde für BigCode, trainiert haben.
Und sie haben keinen Tiernamen gegeben. Was ist denn da los?
Ja, enttäuschend. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass es also das Team hinter XGen ist das Team hinter CodeGen und sozusagen X für wahrscheinlich Diversität und nicht nur Code. Und das ist sozusagen ihre Brand halt.
Ja, die Gen-Brand. Hast du XGen schon die Zahlenfrage gestellt?
Nee. Also es gibt auch ein Instruction-Modell, aber ich bin mir sicher, dass es, also glaub nicht, dass es weiß.
Lohnt sich noch nicht, da die Frage zu stellen. Ja, cool. dann würde ich sagen, schaffen wir es heute mal fast die halbe Stunde abzurappen, wenn wir, aber eine Kleinigkeit haben wir natürlich noch für euch, können es ja nicht lumpen lassen, nur mit vier Themen, wenn wir schon bei einer halben Stunde sind. Wir haben noch ein paar kleine Pick of the Days für euch. Philipp, was hast du dabei?
Genau, also diese Woche hat Amazon gemeinsam mit Deep Learning AI einen neuen Kurs gelauncht, der nennt sich Generative AI with LLMs. Und ich kann stolzerweise mitteilen, dass ich geholfen habe, den Kurs zu bauen. Und der Kurs beschäftigt sich damit einfach für, sag ich mal, Anfänger oder Leute, die Interesse haben, mit Generative AI so eine Art End-to-End-Guide zu geben. Okay, wie funktioniert Transformer, lernt man in den ersten paar Sessions, und dann auch, okay, wie kann ich Transformer-Modelle oder LLMs trainieren für Instruction Following, Reinforcement Learning from Human Feedback ist Teil davon, und alles baut sozusagen auf Hugging Face-Technologien auf. Das heißt, man baut auf die Open-Source-Modelle auf und trainiert Open-Source-Modelle und lernt sozusagen, okay, wie kann ich Generative AI-Modelle trainieren.
Cool. Und wie lange, hast du eine Vorstellung davon, wie lange der Kurs geht? Also wie viel Zeit müsste ich mitbringen, um den Kurs zu machen?
Also insgesamt sind es, soweit ich weiß, 26 Stunden. Mhm. Und er ist aufgeteilt auf 3 Wochen. Und man hat pro Woche um die 6 Stunden Videos plus Material. Oder ja, sie schreiben hier 6 Stunden Zeit zum Abschließen.
Cool. Und da hast du mitgeholfen, den zu erstellen, aber du bist kein Instructor bei dem Kurs, oder?
Nee, genau. Also ich war Contributor. Ich habe zusammen mit den Instructors sozusagen die Practical Hands-on-Sachen erstellt und geschaut, dass die Slides die Informationen enthalten, die interessant und relevant sind, sag ich mal.
Cool. Packen wir in die Shownotes, würde ich sagen. Und ich glaube auch bei einem cooleren Pick of the Day als deinem, mit dem kann ich nicht aufwarten. Ich habe bei keinem Kurs mitgemacht. Von daher lassen wir es heute bei dem einen Pick of the Day. Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören und gebt uns gerne weiterhin Feedback, wie euch die AI-News gefallen. Schon ein bisschen Feedback haben wir so bekommen, aber das einfach einschätzen können. Sollen wir das weitermachen? Findet ihr das cool? Wollt ihr wieder mehr aus dem Umfeld der Web- und App-Entwicklung oder seid ihr genauso heiß auf AI-News, wie wir das sind? Schickt uns dafür gerne E-Mail an podcast@programmier.bar oder meldet euch über das Kontaktformular auf unserer Website programmier.bar. Ansonsten Philipp, wir sehen uns in 2 Wochen und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.